D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ja, und diesmal mit der Frage aller Fragen. Was ist die Liebe? Gibt's die überhaupt? Ist Liebe eine romantische Erfindung? Ist es vielleicht nur Hormonalarm im Hirn, Angst vor Einsamkeit oder eben das schönste Gefühl aller Gefühle? Ich stelle diese Frage unter anderem einem Evolutionspsychologen, einem Pfarrer, einem Neurologen und vor allem ganz normalen Menschen. Dieses Pärchen zum Beispiel, das habe ich gestern im Park gefragt, was ist das eigentlich, die Liebe?
Ich würde sagen, es gibt sehr unterschiedliche Formen von Liebe, wie beispielsweise die Beziehungsliebe, also die partnerschaftliche Liebe. Es gibt aber auch die Eltern-Kind-Liebe oder die Freundschaftsliebe. Ja, ich glaube, man muss erst sich selber lieben können, um jemand anderen lieben zu können. Oder um zu akzeptieren, dass jemand anders einen liebt.
Das ist ja schon richtig philosophisch. Woran merkt man denn, dass Liebe im Spiel ist? Was sind Anzeichen?
Auf jeden Fall ändern sich die Gefühle und ich glaube auch, dass es da wieder eine große Vielfalt an Gefühlen gibt und die nicht einfach so zu beschreiben sind. Und es ist nicht immer nur schön, aber es kann das schönste Gefühl der Welt sein.
Wie siehst du das? Was ist für dich Liebe?
Ja, Liebe ist die Wertschätzung, die man einander entgegenbringt. Liebe kann auch sehr anstrengend sein, sehr, sehr nervenaufreibend, aber halt auch sehr schön.
Ja, wir reden über die Liebe, die Paarliebe. Was ist das für euch? Schreibt gerne eine Mail ins Studio, mail@dradiowissen.de.
D-Radio Wissen.
Liebe ist, wenn man einfach so zusammen in einem Raum sein kann, ohne reden zu müssen. Und wenn man sich nur über Blicke versteht. Das sagt Andreas aus Fulda. Eure Meinung gerne per mail@dradiowissen.de. Für diese Sendung habe ich ganz viele Menschen gefragt, was ist das, die Liebe? Aus einer eher persönlichen, zum Teil aber auch professionellen Perspektive. Zum Beispiel habe ich gefragt den evangelischen Pfarrer Markus Herzberg aus Köln. Der müsste es ja eigentlich wissen.
Ich würde erstmal sagen, als Definition, Liebe ist ein Geschenk. Und wie immer bei Geschenken kann man sich überlegen, ob man es auspackt oder eben nicht. Ich glaube, das Wichtigste für mich an Liebe auch im Kirchlichen ist zu sagen, dass Gott uns Freiheit geschenkt hat und dass Liebe auch immer was mit Freiheit zu tun hat, sich frei zu entscheiden, ob man eben die Liebe eines anderen erwidert und die annehmen möchte. Ich glaube, Liebe ist eine ganze Menge Arbeit und dazu gehört eben auch, den anderen anzunehmen, wie er ist, zu sagen, also wenn ich das theologisch wieder sage, die Kernerkenntnis der Reformation ist, du bist geliebt von Gott, obwohl du so bist, wie du bist und dass man das eben auch in einer Paarbeziehung weitergeben muss und sollte, den anderen so zu akzeptieren und immer zu lernen, ich kann mich verändern, aber nicht mein Gegenüber und Liebe heißt eben auch, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Also es gibt in der Liturgie bei der Ehe einen Spruch, den ich immer weglasse, einen Bibelvers, wo es nämlich heißt, dass aus den zwei eins wird. Und ich finde das ein ganz merkwürdiges Bild, zu denken, dass wenn man eine Beziehung eingeht, dass aus zwei in eins wird. Ich finde es ganz gesund, wenn zwei auch zwei bleiben, die miteinander durchs Leben gehen und versprochen haben, in Liebe auch Verantwortung füreinander zu übernehmen. Aber dass man in seiner Verschiedenheit eben so bleiben darf, das finde ich einen ganz großen Schatz der Liebe. Also ich glaube, es wäre intolerant von mir, wenn ich sagen würde, es gibt Sexualität nur mit Liebe. Aber ich würde doch sagen, dass die Sexualität am schönsten ist, wenn sie in einer Liebesbeziehung stattfindet, weil man da nochmal ganz anders sich jemandem schenkt und öffnet und auch in vertrauensvoll miteinander umgeht. Wie man alles im Leben irgendwie hegen und pflegen muss, ist das bei der Liebe eben auch so. Und die Kirche ist vielleicht eine Institution, die Rituale hat, eben das immer wieder ja, in Erinnerung zu rufen. Zum Beispiel mit Ehejubiläen, mit einer Silberhochzeit, mit einer Goldhochzeit, eben auch solche Tage ja zu begehen, sich daran zu erinnern. Oder das mit der Traukerze finde ich immer schön, dass man die nicht nur an dem Tag anzündet in der Kirche, sondern ich den Paaren ganz oft sage, zündet die nicht nur am ersten Hochzeitstag an, sondern vielleicht auch an Tagen, wo es euch nicht so gut geht und ihr nicht so in tiefster Liebe zueinander gewogen seid, sondern zu sagen, guck mal, diese Kerze machen wir jetzt an, um uns zu erinnern, was wir uns mal versprochen haben. Zu ertragen, dass Dinge eben schieflaufen und dass auch Liebe brüchig ist und dass Liebe auch sich verändert und dass das Verliebtsein eben, was am Anfang da ist, sich vom Gefühl vielleicht verändert, aber deswegen nichts Schlechteres ist, sondern Liebe eben ja im Wandel ist. Liebe ist ja nichts Statisches.
Um Liebe geht es ja auch immer in unserem Liebestagebuch. Genauer um Liebe, Sex, Abenteuer, alles Mögliche. Und diese Woche ist eine kleine Premiere. Ihr lernt nämlich die Frau kennen, oder ihre Stimme zumindest, die Menschen für unser Liebestagebuch trifft und interviewt. Nina Heinrichs, hi. Nina, du hast diese Woche Silke und Thomas getroffen. Die beiden sind Anfang 30, seit 10 Jahren schon ein Paar, wollen wegen ihrer Jobs aber nicht so gerne mit ihren Stimmen ins Radio. Deshalb bist du jetzt da, verrätst uns, was sie dir gesagt haben. Also, was haben Silke und Thomas diese Woche erlebt?
Silke hat sich einen Hausfreund zugelegt, so nennt Thomas ihn. Ja, das ist ein Liebhaber. Und den hat sie bei der Arbeit kennengelernt. Und diese Woche ist sie das erste Mal zu ihm nach Hause gefahren. Mhm. Er hat ihr dann vorher gesagt, was sie anziehen soll. Also sexy Unterwäsche, Strapse und Stiefel. Und die beiden haben dann auf dem Sofa rumgemacht und sich erstmal intensiver beschnuppert. Zum Sex kam es dann aber noch nicht.
Okay, Silke ist also mit Thomas zusammen, datet aber eben noch diesen anderen Mann, den sie der Hausfreund nennt. Finde ich ein lustiges Wort. Ja. Ist das für Thomas jetzt kein Problem, dass da so ein Dritter am Start ist?
Nee, er findet das sogar erregend. Silke hat ihm nämlich ganz detailliert von dem Treffen berichtet und ihm genau beschrieben, was sie mit dem anderen Mann erlebt hat. Mhm. Zum Beispiel, wie die Haustür aufgeht, wie es dann losgeht, wer wen auszieht, aber eben auch, wie er ihre Brüste anfasst oder wie sie dann seinen Penis küsst. Und Thomas macht das total an, sich das alles vorzustellen. Und danach hatten Silke und Thomas auch nochmal richtig heißen Sex.
Also das Pärchen, Silke und Thomas, genau. Die hatten dann den Sex. Okay, ist das für die beiden eigentlich Neuland in dieser Beziehung, diesen Hausfreund, den Silke da jetzt hat?
Nee, das hat sich vor 6 Jahren ungefähr ergeben. Da standen die beiden vor dem Punkt, ob sie sich jetzt trennen sollen oder nicht. Und da wurde dann alles offen und ehrlich besprochen. Und Silke hat dann auch den Wunsch geäußert, auch mit anderen Männern schlafen zu wollen, da sie vor Thomas eben noch nicht so viele Männer gehabt hat und trotzdem Erfahrung sammeln wollte, trotz der Beziehung.
Mhm. Stelle ich mir aufregend vor, so eine Entscheidung. Wie ist es dann zum ersten Date mit einer dritten Person gekommen?
Also Silke und Thomas waren zusammen in der Disco und da wurde Silke von einem anderen Mann angebaggert. Und Thomas hat dann gesagt, naja, kannst ja mal mitgehen. Gefühlsmäßig war das für ihn erstmal brutal. Er hatte ganz schön Angst. Aber als er dann gemerkt hat, wie erregend er ihre Geschichten findet, haben beide beschlossen, dass es auch gut ist für die Beziehung. Und er sagt auch, dass beide offener geworden sind, was Sex angeht. Sie reden mehr drüber und probieren mehr Dinge aus und lassen sich von Silkes Liebhabern sozusagen inspirieren.
Mhm. Sind denn da beide Seiten mit einverstanden? Also sowohl Silke als auch Thomas? Also hat jetzt zum Beispiel Thomas dann auch Sex mit anderen Frauen?
Komischerweise nicht. Mhm. Er sagt, ich habe nicht das Bedürfnis nach anderen Frauen. Silke will das aber auch nicht. Sie ist da im Gegensatz zu ihm nämlich ziemlich eifersüchtig. Okay. Sie wiederum genießt eben gerade den Hauch des Verbotenen, die Sache ja auch hat und findet es spannend, wie sie denn auf andere Männer auch wirkt.
Weiß denn der Lover, also dieser Hausfreund, den Silke da hat, weiß der von der Beziehung der beiden eigentlich?
Das schon. Er kennt Thomas aber jetzt nicht persönlich und weiß nicht, dass Silke sozusagen offiziell genehmigt mit ihm fremd geht. Die beiden wollen ihn jetzt auch nicht direkt überrumpeln, wünschen sich aber, dass das eine längere Geschichte wird, mhm, und dass sie in Zukunft vielleicht auch mal Sex zu dritt haben werden.
Sex zu dritt, das heißt, Thomas kann sich dann auch so einen Dreier vorstellen.
Mhm. Das kann er sich gut vorstellen, das ist auch schon mal vorgekommen.
Danke, Nina Heinrichs. Das klingt spannend. Und danke an Silke und Thomas, dass sie uns so ausführlich informieren über ihr Liebesleben. Wir begleiten sie in den nächsten Wochen hier weiter in eine Stunde Liebe. Und Nina, du wirst uns dann weiter berichten?
Aber klar.
Dankeschön. Liebe und Sex gehören zusammen, gehen auch nur zusammen. Das sagen wohl die meisten Menschen. Ich persönlich bin da immer noch unsicher. Kann man nicht Liebe und Sex vielleicht auch trennen? Super schwierige Frage. Dietrich Klussmann jedenfalls, der sagt, Liebe und Sex sind zwei ganz unterschiedliche Systeme aus evolutionärer Sicht. Dietrich Klussmann ist nämlich Evolutionspsychologe an der Uni Hamburg. Was meinen Sie damit, dass Sex und Liebe zwei unterschiedliche Systeme sind?
Ja, damit ist gemeint, dass unsere sexuellen Motive anders im Gehirn anders erzeugt werden als unsere Motive, uns zu binden in einer Paarbindung. Alle Säugetiere haben Sex, aber nur 3-5% gehen eine Paarbindung ein. Und das ist bei Menschen auch so. Wir Menschen sind dafür begabt, eine Paarbindung einzugehen. Und das ist ein besonderes System von Gehirnfunktionen und hormonellen Funktionen, das zusammenwirkt darin, dass wir halt uns verlieben können und uns binden.
Heißt das aber auch, in uns schlummern sozusagen zwei verschiedene Systeme, dass mich sexuell etwas vielleicht anders triggert als die potenzielle Partnerin, der potenzielle Partner?
Ja, dass diese beiden Systeme unterschiedliche Wege gehen können. Und dazu braucht man ja auch keine Wissenschaft. Das spüren ja doch viele Menschen in ihrer eigenen Lebensgeschichte, dass man manchmal sexuell angezogen ist, ohne wirklich verliebt zu sein. Oder vielleicht auch sogar verliebt, ohne dass eine große sexuelle Anziehung damit verbunden ist.
Für viele steht ja eine ganz konkrete Frage dahinter, sozusagen, ist die ideale Beziehung sozusagen eine Einheit aus Liebe und Sexualität? Kann man das sagen bei Menschen?
Ich denke schon, dass die meisten Menschen wünschen sich das. Und wenn man verliebt ist, ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass das eine Einheit bildet, dass man jemanden liebt von ganzem Herzen und man hat auch unglaubliche Lust, mit der Person zu schlafen. Und später kann das etwas auseinanderfallen. Und das hat auch evolutionsgeschichtliche Gründe.
Das heißt, ich kann als übertragen nochmal gefragt, als Mensch könnte es durchaus sein, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, dass man nicht mehr so viel Sex hat mit der Partnerin, mit dem Partner, aber dass man durchaus noch stark verliebt ist, eine enge Nähe spürt.
Ja, dass man eine enge Bindung spürt. Man muss, im Deutschen kann man ja, hat man ja zwei Wörter. Verliebtheit für diese mehr verrückte, illusionistische Phase der Verzückung am Anfang und die Liebe als reife, der freundschaftsähnliche Bindung, die man später eingeht.
Aber das ist doch wunderbar beruhigend. Das heißt doch dann auch, wenn man eben nach einer gewissen Zeit nicht mehr so viel Sex hat, dann ist das auch völlig okay.
Ja, das kann man sagen. Also es ist nichts, es gibt kein Gesetz, das also sagt, wenn man keinen Sex hat, dann ist die Beziehung gestört.
Aber dann heißt es aber auch, dass irgendwann die Gefahr kommt, dass das andere evolutionäre System wieder an den Start kommt und man sexuell von jemand anders angezogen wird.
Genau. Das ist die Geschlechter Mann und Frau nicht genau die gleichen Interessen haben, was die Fortpflanzung angeht. Es gibt einen Konflikt. Ein Beispiel ist, dass es für eine Frau oder ein Weibchen im Allgemeinen vorteilhaft ist, wenn nicht alle Nachkommen vom gleichen Partner sind, vom gleichen Mann sind. Wenn sie also genetisch ein breiteres Spektrum hat in ihren Nachkommen.
Ist das auch die Erklärung, warum es doch so relativ gesehen viele Kuckuckskinder gibt?
Ja, das ist, denke ich, die wesentliche Erklärung. Also dann, wenn der eigene Partner nicht optimal ist, dass unter solchen Umständen es in der Evolutionsgeschichte vorteilhaft war für Frauen, wenn sie fremdgingen. Wenn sie nicht unbedingt den Partner verließen, es war vielleicht sogar sehr richtig, die Bindung zu dem Partner aufrechtzuerhalten und ihn als Versorger zu behalten.
In der Praxis ist es doch aber so, das zeigen zumindest viele Zahlen, dass eher die Männer die sind, die fremdgehen. Natürlich nicht nur, es gibt da hier, aber das passt ja da nicht ganz, oder?
Für fremdgehende Männer muss es ja auch fremdgehende Frauen geben. Es gehen ja nicht alle Männer bei Prostituierten fremd. Oder wenn man das mal ausklammert, Gründe dafür, warum Männer fremdgehen, liegen mehr auf der Hand. Die sind leichter zu sehen. Und da ist beim Mann der Grund ganz einfach, dass seine Investition in die Fortpflanzung sehr gering ist, die minimale Investition.
Das heißt, er hat Sex, 5 Minuten Spaß gehabt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und muss dann nicht 9 Monate das Kind austragen.
Genau, und auch nicht später noch für das Kind sorgen. Das ist der Schlüssel für viele Phänomene, die so mit Fremdgehen und Partnerschaft zu tun haben.
Sex und Liebe aus evolutionärer Sicht. Danke für diese spannenden Einblicke an den Evolutionspsychologen Dietrich Klusmann in Hamburg. Wir sind auf der Suche nach Liebe. Ist das nur ein leeres Wort oder einfach das Wichtigste, Schönste auf der Welt? Was ist die Liebe?
Schwer zu sagen. Ja, wenn man sich zu irgendwem hingezogen fühlt und vielleicht auch gerne bei irgendwem ist.
Ich denke, es ist ein biochemischer Prozess. Man möchte das vielleicht nur einfach nicht wahrhaben, weil wir mit romantischen Vorstellungen auch aufgewachsen sind.
Vertrauen. Körperliche Nähe.
Es ist was ganz Persönliches und Individuelles, man kann es eigentlich nicht definieren.
Es sind eigentlich biomechanische Prozesse. Erfahrungsgemäß verliebt ist man so 1 bis 1,5 Jahre intensiv, dann ist es natürlich auch sexuell hochfaszinierend und dann ist es viel Gewöhnung.
Sie.
Oh, süß.
Wenn es dann so nach 4 Jahren immer noch kribbelt, man sich freut, wenn man aufwacht und nicht alleine ist.
Ja, das haben Kölnerinnen und Kölner gesagt gestern und ihr müsstet mal gesehen haben, wie die beiden sich dann romantisch angeschaut haben. Aber dagegen dieser Typ, der sagt alles nur biomechanische Prozesse. Wobei, er könnte auch noch recht haben. Hormonelle Prozesse, die spielen bei der Liebe und beim Verlieben vor allen Dingen eine Riesenrolle. Das zeigen Forschungsergebnisse der letzten Jahre. Der Bonner Neurowissenschaftler Christian Elger über die Liebe aus Sicht der Hirnforschung.
Liebe ist ein Gefühl, wo der komplette Hormonhaushalt mit befasst ist und wo sie vor allen Dingen die Ausschüttung von Hormonen haben, wie das Oxytocin, das Bildungshormon, aber ein vergleichbares Hormon, das Vasopressin, greift dort ein. Das Gehirn ist voller Hormonrezeptoren, was viele nicht wissen. Und diese Hormonrezeptoren müssen durch irgendetwas aktiviert werden. Also die Hormone sind die erste Eingangsstufe, bringen das Gehirn in eine höhere Wallung, was ja auch jeder weiß, der verliebt ist. Dann kann man sehen, dass in Kombination mit den Hormonen Bilder von Menschen, zu denen man eine sehr enge Beziehung hat oder auch eine Liebesbeziehung hat, besonders gut Regionen aktivieren, die uns eine extreme Motivation geben. Also das ist das sogenannte Belohnungssystem. Es gibt tatsächlich sogenannte Polymorphismen, Und Polymorphismen heißt, dass aus einem Abschnitt des Gens, aus dem letztendlich das Eiweiß für den Rezeptor des Hormones oder für die Überträgersubstanz gebildet wird, dieser Rezeptor ein bisschen anders aussieht. Und dann kommt es nicht mehr zu so guten Bindungen in der Überträgersubstanz. Und die werden auch eine andere Liebesform haben. Im Detail ist dies so nicht untersucht. Das erklärt auch die Katastrophe bei Trennung. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass eine Person, in die man hoch verliebt ist, und wenn dann der entsprechende Scheidungs- oder Rosenkrieg, heißt ja auch, losgeht, dass das dieselbe Person ist. Sie wird dann ganz anders betrachtet. Und das erklärt letztendlich diese Veränderung in den hormonellen Systemen. Ich denke, dieses Vertrauen, was jahrelange stabile Paare mit sich bringen, die erneuern das immer wieder. Und die Verhaltensleute sagen ja, dass dieses Bewusstwerden der Vertrauenssituation etwas ganz wichtig ist. Und dann schütte ich wieder einen Puls dieses Oxytocins aus. Das Oxytocin erregt wieder diese Rezeptoren. Wenn ich in die Gewohnheit übergehe und mir das nicht bewusst mache, dann geht der Spiegel immer weiter zurück und dann sind die Antworten entsprechend schwach und dann denke ich, diese Person ist nicht mehr wert, dass ich ihr meine Zuneigung gebe.
Liebe und sich verlieben, das ist alles sehr stark hormongesteuert. Das haben wir eben schon vom Neurologen gehört. Der Schweizer Psychologe Serge Brandt, der untersucht seit vielen Jahren junge Erwachsene. Er forscht an der Uni Basel über die Liebe, über das sich verlieben. Herr Brandt, wissen Sie denn inzwischen, was Liebe ist, was Verliebtsein ist?
Liebe und Verliebtsein ist ein emotionaler und körperlicher Zustand, das mal als erstes. Und das können wir am besten beschreiben in einem Zustand eines Rausches und einer Fixierung auf eine andere Person, in aller Regel auf eine andere Person. Und solche Fixierung, solches Aufmerksamkeitslenken auf eine andere Person, das lässt sich letztlich auch abbilden im bildgebenden Verfahren im Gehirn.
Das heißt, die Liebe, Sie befragen die Leute nicht, sondern Sie schieben die ins MRT, ins Kernspin.
Unter anderem auch, ja, genau.
Was können Sie dann da sehen, wenn Sie sich die Hirne frisch Verliebter anschauen?
Zum einen können wir sehen, dass ganz spezifische Hirnzentren, die verantwortlich sind für die Belohnung, also was wir als belohnend empfinden und als lusterzeugend empfinden, dass diese Hirnareale sehr aktiv sind während des Zustandes der Verliebtheit. Wir sagen ja auch oft im Deutschen, dass wir dann in den ersten, sagen wir, 6 bis 8 Monaten so eine rosa Brille anhaben.
Das ist diese Verliebtheitsphase, sagen Sie gerade, da ist man fast wie im Rausch.
Ja.
Aber was passiert dann? Irgendwann ist diese Verliebtheitsphase ja dann auch vorbei. Kann man das auch sehen im Hirn?
Ja, es werden wohl andere Bereiche aktiviert, spezifisch der Teil des Frontalhirns, also die präfrontale Kortex. Dieser Teil, der rund 30% unserer Hirnmasse ausmacht und der verantwortlich ist für unser Denken, für unser Planen, für unsere Persönlichkeit, aber auch für die Art und Weise, wie wir unsere Gefühle regulieren oder eben auch nicht regulieren.
Dieser präfrontale Kortex, der ist sozusagen in der Verliebtheitsphase nicht so aktiv und kommt dann erst später
dazu. Und desto weniger, also relativ weniger, ist dann dieses Belohnungs- und Lustzentrum aktiv. Genau.
Welche Botenstoffe, welche Hormone spielen bei dem Verlieben, bei der Liebe eine Rolle?
Also beim Verlieben das Cortisol, das ist ein Stresshormon. Mit diesem Stresshormon, mit diesem Cortisol werden wir aktiv, sowohl körperlich wie auch mental aktiv. Was auch in die Höhe schnellt, ist das Testosteron. Das ist ein Hormon, sowohl Männer wie auch Frauen natürlich produzieren. Und das Testosteron befähigt uns zu einer erhöhten körperlichen und mentalen Aktivität. Zumindest bei jungen Frauen schnellt das Testosteron in der ersten Phase der Verliebtheit um ein Mehrfaches in die Höhe, wohingegen der Testosteronspiegel seltsamerweise bei den frisch verliebten jungen Männern in den Keller sackt.
Wie kann man sich das erklären? Verliebte, bei den Männern geht der Testosteronspiegel runter, bei den Frauen hoch. Man würde das Umgekehrte vielleicht erwarten, zumindest bei den Männern.
Die Erklärungen sind Mutmaßungen, Hypothesen. Also aus der Perspektive der Evolution, dass vor allem die Weibchen, also jetzt technisch gesprochen, natürlich gemeint sind die Frauen, bei den Männern in den Keller. Mhm. Und hier sagt die Theorie die, dass ein verliebter Mensch, ein verliebter junger Mann, in der heißen Phase der Verliebtheit ohnehin recht aktiv ist. Würde er jetzt noch zusätzlich viel oder sehr viel Testosteron ausschütten, es gäbe das Risiko, letztlich die Frau dann zu verletzen. Offensichtlich hat die Natur dieses Risiko eingedämmt, indem das Testosteron runterreguliert worden ist.
Wenn man sich das so anhört, dann würde man denken, ist Liebe oder ist auch Verlieben, ist das eigentlich nur ein Hormoncocktail? War das dann nicht so ein bisschen desillusionierend, das alles rauszubekommen?
Nicht wirklich, nicht wirklich. Es, ganz im Gegenteil, es eröffnet sehr viel Freiheiten, wenn die Wissenschaft zeigen kann, wie das Verliebtsein funktioniert, dass es kulturunabhängig ist, dass wir uns gleich verlieben, ob wir jetzt Japanerinnen und Japaner sind oder Iranerinnen oder Iraner. Wenn ich solches Wissen habe, kann ich doch mein Handeln, meine Art und Weise, wie ich denke und fühle, besser einordnen. Desto besser kann ich mich doch auch auf vorbereiten auf künftige Partnerschaften. Die nächsten großen Fragen sind vor allem, was Langzeitbeziehungen ausmachen.
Mhm. Danke, Serge Brandt von der Uni Basel. Er forscht und entschlüsselt die Liebe und ist trotzdem nicht desillusioniert, glaubt noch an Liebe. Das Ende der Liebe, das wird meistens nicht so sonderlich gewürdigt. Man trennt sich, geht sich eher aus dem Weg, aber das ändert sich angeblich gerade. Auch das Liebesaus wird zelebriert. Bei speziellen Fotografen wird gezielt mit der vergangenen Liebe abgeschlossen. Vor allem Frauen gehen zu sogenannten Scheidungsfotografen.
Genau, ganz, ganz, ganz toll.
Sandra Böttcher sieht wieder so aus wie an dem Tag, als sie vor den Traualtar trat. Die Haare der 38-Jährigen sind gemacht, sie hat ihr weißes Hochzeitskleid an, wie damals.
Das ist für mich ein Riesenschritt. Über viele Jahre habe ich Ehe gehabt und das war gut so. Ich habe zwar wunderbare Kinder, aber es sollte heute nicht so sein und deswegen beginnt für mich jetzt ein neues Leben.
Sie und ihre Kinder hätten seit der Trennung eine schwere Zeit durchgemacht. Die neue Zeit soll für die 38-Jährige mit einem Shooting beginnen. Der Fotograf, der diesen Schritt in schöne Bilder umsetzen soll, ist Daniel Marx. Das Shooting durchläuft verschiedene Phasen. Zunächst steht Sandra Böttcher vor der Kamera und schmiegt sich an ein leeres Jackett, welches den Ex-Mann symbolisiert. Dann soll sich Böttcher an die schlechten Zeiten der Ehe erinnern. Marx will, dass sie Gefühle zeigt, die Trauer noch einmal durlebt.
Ist der mir jetzt auch nicht leicht, aber versuch's einfach. Jawohl, jetzt langsam. Genau. Ja, 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 genau. Genau. Lass deine Gefühle raus. Sandra, lass es raus.
Nun hat Böttcher Tränen in den Augen.
Ist okay? Mhm.
Ja. Die nächste Phase, Wut. Böttcher nimmt einen Bilderrahmen, der ihren ehemals Liebsten symbolisiert, und wirft ihn auf den Boden. Sie blickt aggressiv und holt zum Tritt aus.
Steig drauf, komm, komm. Ja, verliebt es steig, komm. Genau. Richtig.
Anschließend ist ihr Hochzeitskleid fällig. Sie reißt es in Stücke.
Ja, genau, oder? Einfach wie sauber.
Scheiß Hochzeitskleid!
Guck dich aus, genau. Ja.
Das Kleid hängt nur noch in Fetzen an Böttcher. Fassungslos steht sie da und schaut an sich herunter.
Jetzt ist es kaputt. Unglaublich, es ist kaputt.
Auf die Scheidungsfotografie kam Fotograf Marx, als sich eine Bekannte scheiden ließ. Mit den Fotos wollte der 50-Jährige ein Angebot schaffen, um die Trauer aktiv zu überwinden.
Ich war nie verheiratet, hatte nie Kinder und ich werde auch nicht heiraten. Mein Kommentar ist immer, ich hasse Hochzeiten, ich warte bis zur Scheidung.
Bisher gibt es nur wenige Scheidungsfotografen in Deutschland, zum Beispiel noch in Hamburg und München. Und nur Frauen nutzen das Angebot. Der Fotograf Marx würde gerne auch Männer ablichten, vermutet aber, sie trauten sich nicht. Das kann auch der Psychologe Dirk Wiehahn nachvollziehen. Frauen würden sich offener mit Trauer beschäftigen und auch mehr darüber reden.
So der tapfere Mann, der nach der Trennung eher mit dem Kumpel in die Kneipe geht und sich die Kante gibt, ist nun gar nicht so selten.
Der Scheidungsfotografie steht der Psychologe durchaus offen gegenüber.
Also grundsätzlich halte ich das für eine gute Möglichkeit, sicherlich nicht für jeden. Aber es gibt natürlich Menschen, die am Ende einer Beziehung das Bedürfnis haben, einen Endpunkt zu setzen.
Wichtig ist Vihan dabei, dass jede Trennung individuell ist. Der Fotograf sollte darauf eingehen und jedes Shooting so gestalten, dass es zu der Frau oder dem Mann passe.
So, ja, genau.
Das Scheidungsfotografie-Shooting von Sandra Böttcher ist inzwischen an seinem Ende angekommen. Böttcher hat ihr zerstörtes Hochzeitskleid ausgezogen und nun ein kurzes weißes an. Sie wirft die Reste des alten Kleides über ihre Schulter, um sich symbolisch ganz von der Vergangenheit zu entledigen.
Ja, genau.
Ich fühle mich jetzt im Moment echt gut.
Matthias Winkelmann hat eine Frau begleitet, die beim Scheidungsfotografen einen Schlusspunkt gesetzt hat. Das war eine Stunde Liebe zur Liebe. Ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, was die Liebe jetzt genau ist. Aber vielleicht muss man das auch nicht wissen. Kann jeder einfach für sich definieren. Ich würde zumindest sagen, dass es echte Liebe ist, wenn man auch die Macken des anderen akzeptiert und mag. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Till Opitz ist raus.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.